The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 23. Oktober.
Was ist los mit unserem Land? Im Klartext, der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression, das sind die Stichworte der Krise. Sie bilden einen allgegenwärtigen Dreiklang, aber eben einen Dreiklang in Moll.
Sie hörten Roman Herzog in seiner Berliner Rede aus dem Jahr 1997. Was Herzog da sagt, fühlt sich nicht nach gestern an, sondern nach dem Deutschland von heute. Jedenfalls für Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Es müsse ein Ruck durch dieses Land gehen, sagte er in seiner Eröffnungsrede auf dem Jahrestreffen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Wo es vor allem rucken muss, das wird in Dulgers Rede ziemlich schnell klar.
Die Bürgergeldreform bremst mehr, als sie nützt.
Beim Kanzler und seiner Regierung.
Der Wert von Arbeit muss wieder über den Wert von Nichtarbeit gestellt werden.
Auch die Rentenpläne der Scholz-Regierung kritisierte Dulger in Grund und Boden.
Das Rentenpaket 2 gehört ins Museum für verkorkste Reformen.
Außerdem brauche es ein Stoppschild für Bürokratie. Und was den Mindestlohn angehe, so habe sich die Politik da rauszuhalten. Rums. Und der Kanzler, der nach Dulger das Rednerpult beschritt, ruckte es bei ihm? Zumindest ein Zucken lässt sich in Sachen Bürgergeld konstatieren. Scholz kündigte an,
dass wir hier etwas verändern. Die Gesetze sind auf den Weg gebracht und wir versuchen, es leichter zu machen, dass wir diejenigen in Arbeit bringen, bei denen das heute nicht gelingt und die vielleicht auch nicht mitwirken.
Gemessen an der nach oben offenen Olaf-Scholz-Unfehlbarkeitsskala könnten diese Worte fast als Selbstkritik verstanden werden. Die Erkenntnis jedenfalls, dass die SPD mit diesem Bürgergeld bei ihren Wählern keinen Staat machen kann, hat sich in der Partei schon länger durchgesetzt. Die eigentliche Botschaft des Kanzlers aber ist ohnehin eine andere. Er will der Schutzpatron der Industriearbeitsplätze sein.
Dauerhaft günstige Energiepreise, weniger Bürokratie und weniger Regulierung, mehr Investitionen, sichere Industriearbeitsplätze, darum geht es. Da müssen wir ran und zwar gemeinsam mit Unternehmen, Industrieverbänden und auch Gewerkschaften. Noch diesen Monat treffen sich auf meine Einladung im Kanzleramt viele, um daran zu arbeiten, wie das gelingen kann, dass wir in der Industrie Arbeitsplätze schaffen.
Diesen Industriegipfel hatte Scholz bereits am vergangenen Mittwoch in seiner Regierungserklärung im Bundestag verkündet und damit seine Koalitionspartner überrascht. Wirtschaftsminister Robert Habeck erfuhr erst kurz zuvor vom Kanzler, dass er gleich im Parlament eine Ankündigung machen werde. Und auch Finanzminister Christian Lindner wurde nur beiläufig in Kenntnis gesetzt. Damit ist klar, dieser Industriegipfel ist keine Veranstaltung der Regierung, sondern eine der SPD. Der Wahlkampf hat begonnen. Ein Gipfel, das ist die Inszenierung politischen Handelns. Und meist leider auch nicht mehr. Das hat die Gipfeleritis der vergangenen Jahre gezeigt. Es ist ein bisschen wie in Friedrich Dürrenmatts Herkules und der Stall des Augias. In dem Stück geht es um die Stadt Elis, die mitsamt ihren Kulturschätzen im Mist versinkt. Zunächst beschließt die Regierung, auszumisten, bekommt dann aber Angst vor ihrer eigenen Courage und gründet stattdessen Kommissionen, die übers Ausmisten reden. Eine Zwischenkommission, eine Gegenkommission, eine Oberkommission. So ähnlich wie Ausmisten sind die Strukturreformen, die nicht nur die Bundesvereinigung der Arbeitgeber für Deutschland anmahnt. Und um im Bild zu bleiben, ein Gipfel ist Ausmisten auf Elis-Niveau. Zumal der Scholz-Gipfel nur einen Teil der deutschen Wirtschaft bedenkt. Mittelstand, Handwerk, Handel, Start-ups, sie alle sind nicht dabei. Scholz hat auf dem Arbeitgebertag erklärt, von dem Gipfel müsse die gemeinsame Botschaft ausgehen. Das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, damit es vorwärts gehe. Nur so würden veränderte Bedingungen geschaffen werden und damit auch eine veränderte Stimmung. Um es mit Friedrich Dürrenmatt zu sagen, die Politik erlaubt fragwürdige Prognosen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Rainer Haseloff ist Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Vor dem heutigen Gipfel der Länderchefs fordert er von der Ampel beim Thema Sicherheitspaket:
Wenn dieses Wort Zurückweisung nicht in Beschlusslagen oder in Gesetzestexten dort erscheint, dann ist von uns keine Zustimmung zu erwarten.
Anne Schwedt in New York erklärt die Aktientalfahrt von Verizon. Außerdem geht es um eine Frau, die ein bisschen Frieden für die Menschheit wollte, und einen Mann, der zeigte, warum die Friedfertigkeit des Menschen ein fragiles Gebilde ist.
Wir verschärfen das Waffenrecht und geben unseren Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse, um Terrorismus und Gewaltkriminalität wirksam zu bekämpfen.
Hörbar stolz war Bundesinnenministerin Nancy Faeser, als sie das neue Sicherheitspaket im Parlament vorstellte. Es sollte die Antwort der Ampel auf das Messerattentat in Solingen sein. Faesers Botschaft: Seht her, wir tun was. Der Bundestag nickte das Paket ab, aber im Bundesrat kam die große Pleite. Es wurden Teile des Pakets, die eben eine Zustimmung der Länder brauchen, abgeschmettert. Ab heute tagen nun die Länderchefs bei der großen Ministerpräsidentenkonferenz. Sachsen hat im Oktober den Vorsitz, darum findet das Treffen in Leipzig statt. Auch Rainer Haseloff wird dabei sein. Seit 2011 regiert der CDU-Politiker Sachsen-Anhalt als Ministerpräsident. Die Stimmung der Länderchefs schildert er uns jetzt. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Haseloff.
Guten Morgen.
Herr Ministerpräsident, heute beginnt die Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten und ein Schwerpunktthema ist Migration. Worum wird es konkret gehen?
Ja, es gab ja eine ganze Reihe von Gesetzgebungsverfahren seitens des Bundes, die bis in den Bundesrat hineingewirkt haben. Die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, reichen nicht aus, um das Problem, was sich an vielen Stellen auch ergibt, in den Kommunen, in den Ländern, lösen zu helfen, aber auf der anderen Seite auch das Vertrauen in den Staat wieder herbeizuführen, dass wir Herr des Handelns sind und damit auch in der Lage sind, diese Problematik insgesamt zu beherrschen.
Dann lassen Sie uns mal konkreter werden. Lassen Sie uns konkret über die Dublin-Flüchtlinge sprechen. Was wollen Sie da mehr als das, was die Bundesregierung beschlossen hat, nämlich, dass diese Dublin-Flüchtlinge in bestimmten Fällen auf Brot, Butter und Seife reduziert werden, was die Sozialleistungen angeht?
Für mich geht es da nicht in erster Linie darum, ob noch die Seife dabei ist oder nicht die Seife dabei ist, sondern letztendlich geht es darum, wer kann zu uns kommen und wer wird gegebenenfalls, wenn er sozusagen aus sicheren Herkunftsländern kommt, zurückgewiesen, zurückgebracht, beziehungsweise wird eine Zurückweisung an der Grenze realisiert, damit das Verfahren gar nicht erst bei uns stattfindet. Denn ein Großteil der Migrantinnen und Migranten sind ja meistens männliche, haben ja letztendlich nach Prüfung keinen Asylstatus zugesprochen bekommen, sondern nur eine Duldung wegen der nicht oder schwierigen Rückführbarkeit der entsprechenden Personen. Also heißt das ganz konkret, wir müssen Dublin wirklich eins zu eins mal umsetzen. Und das heißt, wer über sichere Drittstaaten kommt, hat kein Anrecht, bei uns einen Antrag zu stellen und das Verfahren laufen zu lassen. Denn wer einmal drin ist, so sage ich es mal, der bleibt drin. Denn wir kriegen nur ganz wenige Prozente zurückgeführt, wenn die Verfahren entsprechend beendet sind. Und meistens nur bei den Fällen, wo schon Straftaten, meistens sogar gehäufte Straftaten entsprechend registriert sind. Und das wird uns politisch nicht nur übel genommen, sondern wir haben bei den letzten Wahlen, sowohl bei der Europawahl als auch bei den Landtagswahlen gesehen, dass die Menschen das nicht mehr bereit sind hinzunehmen.
Das heißt, Sie sind für generelle Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, weil jeder, der es bis an die deutsche Grenze geschafft hat, über einen sicheren Drittstaat eingereist ist.
So ist es. Und wenn dieses Wort Zurückweisung nicht in Beschlusslagen oder in Gesetzestexten dort erscheint, dann ist von uns keine Zustimmung zu erwarten, weil alles andere haben wir jetzt über viele Jahre hinweg entsprechend auch erlebt und auch selber erfahren. Ich bin jetzt viele Jahre im Amt und habe auch die harte Zeit 2015, 16, 17 mitgemacht. Und damals habe ich schon zur Kanzlerin gesagt, wenn das so weiterläuft, kriegen wir es nicht in den Griff. Wenn wer drin ist, ist drin. Und da wir wissen, wie weniger den Asylanspruch auch bei uns bestätigt bekommen, dann weiß man, dass wir eine falsche Sogwirkung erzeugen, auch durch unser Sozialsystem, und dass wir momentan eigentlich auch das Problem in Europa sind, wie auch immer wieder auch Politikerinnen und Politiker aus dem Ausland uns gegenüber zum Ausdruck bringen.
Jetzt ist es so, dass die SPD ja gegen solche Zurückweisungen ist. Das haben wir auf Bundesebene gesehen. Eine gemeinsame Initiative, parteiübergreifend, hat es nicht gegeben. Wie wollen Sie die SPD-geführten Länder überzeugen?
Ja, ich bin schon erstaunt, weil es ja eine ganze Reihe von SPD-geführten Landesregierungen gibt und eigentlich, wenn man sich von Kollege zu Kollege unterhält, entsprechend immer die gleichen Feststellungen getätigt werden, dass es so nicht bleiben darf, wie es ist. Das heißt, hier setzen sich wahrscheinlich in der SPD die Kräfte durch, die weit weg sind von den realen Problemen und Problemlösungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten in den einzelnen Bundesländern oder in den Kommunen. Und wenn mein Kollege Kretschmann aus Baden-Württemberg als grüner Ministerpräsident am letzten Freitag im Bundesrat dort einen eigenen Antrag stellt, wo das Wort Zurückweisung explizit mit drin ist, weil es notwendig ist, dass wir da Handlungsfähigkeit zeigen, dann verstehe ich, wie gesagt, dieses Verhalten derzeit nicht. Und das reißt uns auch im Sinne der Glaubwürdigkeit auseinander, denn wir haben eigentlich alle die gleichen Probleme.
Das heißt, was die Bundesregierung bisher getan hat, reicht Ihnen nicht. Ich möchte noch mal daran erinnern, im vergangenen Jahr gab es das Migrationspaket, das Bund und Länder gemeinsam entworfen haben. Da ist ja schon mal an die Asylleistungen rangegangen worden. Da ist die Einführung der Bezahlkarte beschlossen worden. Jetzt hat es noch mal das Sicherheitspaket gegeben. Also es ist noch mal nachjustiert worden. All das reicht nicht.
Es sind alles nur kleine Komponenten, die von der Wirkung, die sie erzielen, auch in Summe nicht ausreichen, um die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir reguläre und auch mehrheitlich gewollte Situationen bzw. Verfahren in Deutschland sicherstellen. So, und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Nun muss man aber auch Folgendes sagen, und das ist ein ganz heikles Problem, auch mit Blick auf die AfD oder Populisten, die generell dieses Thema für sich versuchen auszuweiten. Da denke ich auch übrigens an den linksextremen Bereich der Gruppe Wagenknecht. Wir haben das Problem, dass wir hier an dieser Stelle natürlich ein Zuwanderungsland sind dahingehend, dass auch gerade in den ostdeutschen Bundesländern die Demografie ohne Zuwanderung nicht stabilisiert werden kann. Wir bringen aber momentan es nicht fertig, dass wir das zu einer regulären, auch akzeptablen und akzeptierten Zuwanderung machen, die uns auch sozialpolitisch und arbeitsmarktpolitisch nützt, sondern bis hin zur Kriminalitätsrate erzeugen wir genau das Gegenteil, was Aversionen gegenüber ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern erhöht und die AfD daraus ihren Nektar zieht. Und das können wir doch als Demokraten in der Mitte nicht politisch einfach hinnehmen. Wir können doch nicht hinnehmen, dass bei der Europawahl mit Blick und Stimmungslage in Richtung Berlin keine Mehrheit mehr über alle Parteien zusammengezogen in der Mitte vorhanden sind, sondern dass Linksextreme und Rechtsextreme über 50% zu liegen kommen. Das ist doch für uns nicht hinnehmbar. Also ist dringender Handlungsbedarf. Und wer das nicht erkennt und diesen Schuss nicht gehört hat, der destabilisiert unsere Demokratie.
An wen ist dieser Aufruf gerichtet, wer das nicht erkennt und den Schuss nicht gehört hat?
Das ist sozusagen an die gerichtet, die derzeit bundespolitisch Verantwortung haben, die Außenvertretung und damit auch die europäischen Themen im Sinne von Schengen-Raum, Außengrenzen, Sicherung und so weiter zu verantworten haben, die selber auch die Möglichkeiten haben, unsere eigene nationalstaatliche Grenze zu kontrollieren. Das hat ja durchaus was die Europameisterschaft und die Folgewochen durchaus etwas gebracht, aber nicht ausreichend. Und es ist auch ein Appell an meine Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien, die in Regierungsverantwortung auf Bundesländerebene sind, dass sie ihren Bundespolitikern sagen, dass sie sozusagen nicht untereinander in der Ministerpräsidentenkonferenz Klagen austauschen, sondern dass sie einfach erwarten, dass das, was ja auch diese Kolleginnen und Kollegen nach oben melden, in Anführungsstrichen, dass das auch endlich Berücksichtigung findet.
Sie haben am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass es die Grünen in Baden-Württemberg unter Führung Winfried Kretschmanns sind, die gemeinsam mit der CDU regieren, die jetzt nochmal einen Entschließungsantrag in den Bundesrat gebracht haben, der noch schärfere Asylregelungen vorsieht. Hat es Sie überrascht, dass die Grünen zu solchen Schritten bereit sind?
Also wenn es jemanden überrascht hat, dann sicherlich vielleicht die bundespolitische Grünen-Spitze, vor allen Dingen auch die Bundestagsfraktion der Grünen, Denn Winfried Kretschmann ist viele, viele Jahre unterwegs, auch als Ministerpräsident, ist erfahren. Wir sind fast zeitgleich damals gestartet, 2011. Wir haben unsere Erfahrungen, wir haben alle Zeiten auch gemeinsam durchlebt. Wir haben Solidarität gezeigt, wir haben viele Zehntausende Menschen aufgenommen und versucht, auch sozusagen humanen Verhältnissen zuzuführen, auch wo es noch wirklich Flüchtlinge waren, die auch kriegerischen Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen mussten und flüchten mussten. Inzwischen hat sich die Situation auch der Zusammensetzung der zu uns Kommenden völlig verändert. Viele kommen aus faktisch sicheren Herkunftsländern, wo schon seit Jahren im Bundesrat ein Antrag liegt, den damals noch schwarz-rot, also unter Merkel im Bundestag durchgesetzt hat, nämlich die Erweiterung der Zahl der sicheren Herkunftsländer im Bereich der Maghreb-Staaten. All das ist ja sozusagen unser fachlicher Hintergrund. Deswegen ist für mich nachvollziehbar, gerade auch in Baden-Württemberg, dass Kollege Kretschmann mit seiner Landesregierung diesen Antrag gestellt hat. Denn gerade auch bei ihm ist der AfD-Anteil regional bezogen sehr, sehr hoch. Und ist auch die politische Stimmungslage, was dieses Themenfeld anbelangt, sehr, sehr schwierig und kompliziert.
Herr Haseloff, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch und alles Gute und einen schönen Tag.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt eine neue Partnerschaft für Aufsehen. Mehr dazu weiß Anne Schwedt, unsere Frau in New York. Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Peloton und Costco wollen kooperieren. Ein Hersteller von Heimtrainern und eine Warenhauskette. Was genau wird da geplant und wie reagiert die Börse?
Ja, die Peloton Home Trainer sollen künftig auch bei Costco verkauft werden, im Laden und online. Peloton erhofft sich dadurch, eine jüngere und kaufkräftigere Zielgruppe zu erreichen. Der Deal ist, dass Costco die Peloton-Fahrräder in 300 seiner Stores in den USA anbietet für knapp $2,000 und online für $2,200, und zwar im Zeitraum von 1. November bis 15. Februar. Das ist ein deutlicher Discount verglichen mit den $2,500, was die Bikes normalerweise kosten. Außerdem gibt es eine verlängerte Garantie über 48 Monate. Normalerweise gilt die nur für 12 Monate. Peloton, muss man ja wissen, ist gerade in der Umbauphase, nachdem CEO Barry McCarthy Anfang des Jahres ja zurückgetreten war. Der Fokus ist jetzt eher auf Profitabilität anstatt Wachstum. Und dabei soll die Partnerschaft mit Costco jetzt helfen. Da gehen ja vor allem eher wohlhabendere Kunden einkaufen, die aber Wert darauf legen, gute Deals zu machen. Gleichzeitig achten die auch auf Gesundheit und Fitness und geben auch Geld dafür aus. Also könnte das ein guter Match tatsächlich sein für beide Firmen. Die Costco-Aktie legt um 0,8% zu, die von Peloton um 3,1%.
Anne, und dann ist da noch der Kommunikationsriese Verizon, der ein Problem hat. Was ist da los?
Ja, da wurden die Analystenerwartungen mit den neuen Quartalszahlen verfehlt. Die hohen Zinsen sorgen offenbar dafür, dass die Menschen weniger Geld für neue Handy-Upgrades ausgeben. In dem Bereich fielen die Verkäufe um 9%. Immerhin konnten aber trotzdem mehr Neukunden für Handytarife gewonnen werden. Die Netzanbieter wie zum Beispiel Verizon setzen deshalb jetzt auch einen größeren Fokus darauf, die Internetdienste auszubauen, vor allem in Regionen, in denen bisher der Rivale Comcast dominiert. Verizon will seine Kunden für Internetdienste bis 2028 verdoppeln. In dem Zusammenhang hat Verizon letzten Monat auf Frontier Communications für $20 Milliarden gekauft, um im Internetausbau schneller voranzukommen. Die Anleger waren aber enttäuscht von den Zahlen. Die Verizon-Aktie fiel um 5%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Zu glauben, dass alle Menschen immer so brav und anständig sind, wie sie sich gerne im Alltag geben. Genau das bewies vor mehr als 50 Jahren ein Psychologieprofessor der Stanford University in den USA, Philip Zimbardo.
Philosophers, dramatists, theologians have grappled with this question for centuries. What makes people go wrong? Interestingly, I asked this question when I was a little kid.
Schon als Kind setzte sich Zimbardo mit der Frage auseinander, was Menschen zum Bösen verführt, wie er in einem TED-Talk 2008 erzählte. What makes people go wrong?
Evil is the exercise of power, and that's the key. It's about power.
Berühmt wurde Zimbardo mit einem Experiment, das verstörend und lehrreich sein sollte, das Stanford Prison Experiment. 1971 verwandelte er mit seinem Team den Keller der Stanford University in eine Gefängnissimulation. 24 männliche Studenten, die sich freiwillig gemeldet hatten, wurden per Zufall in zwei Gruppen eingeteilt: Insassen und Wärter. Es wurden realistische Bedingungen eines US-Gefängnisses nachgestellt. Die Häftlinge gaben ihre Kleider ab, sie wurden entlaust und anstatt Namen waren sie ab nun nur noch eine Nummer. Zimbardo wollte zeigen, wie Macht gegenüber Machtlosen die Psyche und das Verhalten der Probanden verändert. Nach nur 6 Tagen musste das Experiment jedoch abgebrochen werden. Was war passiert? Die Wärter waren zu Tyrannen mutiert, denen die Insassen hilflos ausgeliefert waren. Dave Eshelman war einer der Teilnehmer des Experiments. Er gehörte zu den Wärtern und er verlor jedes Maß im Umgang mit den Insassen. Jahre später berichtete der heute über 70-Jährige in einer WDR-Dokumentation von entwürdigenden Szenen, für die er verantwortlich war.
Der Wandschrank war unsere Isolationszelle. Wenn jemand die Anweisungen nicht befolgte, kam er darin in Einzelhaft. Das ist der Feuerlöscher. Den haben wir durch die Gitterstäbe gesteckt, um die Gefangenen zu besprühen, wenn sie sich nicht benahmen.
Zimbardo wurde schließlich von seiner eigenen Freundin zum Abbruch des Experiments aufgefordert, wie er in einem alten TV-Beitrag erzählt.
Und sie hatte recht. Ich musste das Experiment beenden. Denn genau das war es, ein Experiment, kein Gefängnis. Es waren echte Jungs, die wirklich litten. Und das war mir nicht mehr bewusst. Ich und alle um mich herum, mit Ausnahme dieser Studentin, waren so tief drin in ihren Rollen, dass es schwer war, Realität und Simulation zu trennen.
Die öffentliche Empörung und Kritik rund um die Geschehnisse war groß. Denn wie valide kann ein Experiment sein, wenn Zimbardo selbst als Akteur, nämlich als Gefängnisdirektor, mit involviert war? Jetzt ist Philipp Zimbardo verstorben im Alter von 91 Jahren. 2 Erkenntnisse kann man aus seinem Schaffen und seinem Leben ziehen. Erstens, Macht kann tatsächlich das wahre Gesicht von Menschen zeigen. Und zweitens, es ist niemals verkehrt, besonders in Zimbardos Fall, auf seine Freundin zu hören.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Frau, die dieses Lied mit 17 Jahren gesungen hat, jetzt 60 wird.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
Nicole, die 1982 für Deutschland erstmals den Eurovision Song Contest gewann, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. 1982, das war die Zeit, in der der Kalte Krieg ein heißerer wurde. Hunderttausende auf die Straße gingen, um gegen den NATO-Doppelbeschluss zu demonstrieren. Die Angst vor einem Atomschlag umging, von dessen Folgen der Film The Day After erzählte, der im Jahr darauf erschien und eine Generation prägte. Ich war damals 8 Jahre alt und von den Ängsten und Sorgen der Welt wusste ich nichts, als ich im Wohnzimmer meiner Großeltern am Fernseher den Grand Prix schaute. An meinen Opa gekuschelt sah ich Nicole. Er war der wunderbarste Opa der Welt, nicht nur, weil er mich an solchen Abenden so viel Schokolade essen ließ, wie ich wollte. Da saß Nicole in ihrem schwarzen, mit Glitzersteinen besetzten Kleid, offenem Haar und weißer Gitarre und ich dachte, sie müsse eine Prinzessin sein, so schön fand ich sie. Nicoles etwas kitschig-naive Botschaft eines Mädchens, das sagt, was es fühlt, um es mit einer Zeile aus ihrem Lied zu formulieren, begriff ich nicht. Ein 8-jähriges Mädchen, das mit seinem Opa auf dem Sofa sitzt und Schokolade isst, muss das auch nicht. Was ich aber nicht vergessen habe, ist, wie mein Opa mich nach dem Auftritt von Nicole fest an sich drückte und mit leicht bebender Stimme sagte, Schätzelein, das wünsche ich dir, eine Welt, die in Frieden lebt. Damals beschäftigten mich allerdings mehr als seine Worte das Kleid von Nicole. Ich wollte glitzern wie sie und da ich keine Glitzersteine hatte, malte ich eben meine Kinderspielgitarre mit weißem Tippex an und fühlte mich zumindest ein bisschen Nicolehaft. Heute weiß ich, welch großen Wunsch mir mein Opa mit auf den Weg gegeben hat.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Wie eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen Wind. Wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühle ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind. sang's vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen.